ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Ab Montag will Polen an der Grenze zu Deutschland verschärft kontrollieren. Ja, und für Pendler, Reisende und Spediteure bedeutet das, sie müssen vermehrt mit Staus rechnen. Unternehmen und auch Wirtschaftsverbände in Berlin und Brandenburg rechnen deshalb mit finanziellen Einbußen. Und auch Brandenburgs Innenminister Wilke macht sich Sorgen, wie Landespolitikreporter Nico Hecht berichtet.
Gerade erst vom Oberbürgermeisterposten in Frankfurt oder in die Landesregierung gewechselt, kennt er die Situation an der Grenze gut.
Bis dato ist es so, dass die polnische Seite mit Stauerscheinungen ja zu tun hat und darunter leidet. Wenn Gegenkontrollen stattfinden, kann das auch den deutschen Stadtraum jeweils und das Umland betreffen.
Wirtschaftsverbände schlagen deswegen bereits Alarm. Bei der Vereinigung der Unternehmensverbände weist man darauf hin, dass Polen der viertwichtigste Absatzmarkt für Brandenburger Firmen sei. Zudem seien viele Unternehmen auf polnische Fachkräfte angewiesen. Umso näher an der Grenze, desto mehr Mitarbeiter pendeln, sagt Tomasz Pilarski von der Frankfurter Stadtmarketing.
Ich möchte nur eine Zahl angeben. 50.000 Arbeitspendler pendeln jeden Tag aus Polen nach Brandenburg und Berlin, um zu arbeiten. Und das wird auch keine Grenzkontrolle stoppen können.
Bei der Industrie- und Handelskammer hat man aber genau diese Befürchtung, dass Arbeitskräfte mit zu langen Grenzstaus ausfallen würden. Deswegen schlägt man dort Passierscheine für Pendler vor. Brandenburgs Innenminister Wilke sagt, dass er gemeinsame Kontrollen der polnischen und deutschen Beamten statt jeweils aufeinanderfolgender für sinnvoll erachten würde.
Dass beide gemeinsam die Kontrollen durchführen und dann auch eine Klarheit darüber herrscht, wie mit den jeweiligen Personen umzugehen ist. Das würde möglicherweise auch manche von den Konflikten, was so Pendler angeht, beheben können, weil man auch zu gemeinsamen Absprachen kommen kann, weil man gemeinsame Taktiken fahren kann.
Das gelte auch für Fälle von Zurückweisungen. Auf beiden Seiten gilt die Wiedereinführung von Grenzkontrollen als Mittel gegen illegale Migration und zur Abweisung schon an der Grenze. Das bringe aber die Gefahr, so Wilke, dass Menschen nun von Beamten beider Länder abgewiesen werden könnten.
Wenn Polen jetzt da an der Stelle eskalieren würde, dann kann es natürlich auch zu Ping-Pong-artigen Situationen kommen. Der Lösungsweg dafür sind aus meiner Sicht eben gemeinsame Kontrollen, die dazu führen, dass man Einigkeit in der Durchführung dann auch herstellt und dann nicht so sehr im Gegeneinander agiert, sondern im gemeinsamen Interesse des Grenzschutzes und des guten lösungsorientierten Umgangs mit Menschen letztlich auch.
Wie genau man auf polnischer Seite bisher die Kontrollen plant, wisse man noch nicht, so Wilke. Der Generalstab der Armee teilte auf der Nachrichtenplattform X mit, dass auch Soldaten daran beteiligt werden sollen. Vorerst sei der Kontrollzeitraum aber begrenzt bis zum 5. August.
Unternehmen in Berlin und Brandenburg fürchten Einbußen wegen der polnischen Grenzkontrollen, die Montag in Kraft treten sollen, Nico Hecht informierte. Der Mangel an Wohnungen bei gleichzeitig steigenden Mieten, das ist ein Dauerbrenner-Thema auch hier in Berlin. Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus will gegensteuern und hat deshalb einen ersten Entwurf für ein Vergesellschaftungsrahmengesetz ausgearbeitet. Was genau damit bezweckt wird und wie die Reaktionen darauf ausfallen, RBB24 Landespolitikreporter Jan Menzel.
Um große Worte ist der Fraktionschef der Berliner SPD-Rat Saleh nicht verlegen. Das, was man vorhabe, sei historisch. Erstmals mache sich ein Bundesland daran, die Vergesellschaftung, wie sie im Grundgesetz vorgesehen ist, anzuwenden. Wobei Saleh auch klarstellt, was das Vergesellschaftungsrahmengesetz, so wie die Fraktion es plant, nicht bewirken soll.
Ich rede hier nicht von der Enteignung, sondern von Möglichkeiten, dass der Staat regulierend eingreift.
Das, was die SPD als Arbeitsentwurf für das Gesetz vorlegt, fußt auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Dieser sieht vor, dass Grund und Boden, aber auch Produktionsmittel vergesellschaftet und dadurch in Gemeineigentum überführt werden. Umgangssprachlich wird das oft als Enteignung bezeichnet. Artikel 15 sieht aber auch, so wörtlich, andere Formen von Gemeinwirtschaft vor. Und das ist der Punkt, an dem die SPD mit ihrem Vergesellschaftungsrahmengesetz ansetzt. Davon hofft Saleh sich auch eine abschreckende Wirkung auf, wie er sagt, unverschämte Unternehmen.
Allein die Androhung des Gesetzes ist hilfreich. Und ansonsten muss man sehen, ob man sagt, wir schaffen ein Instrument, wie zum Beispiel eine Art Mietendeckel, wo man auch dann für einen bestimmten Zeitraum auch die Mieten einfriert.
Abgesprochen ist das Vorhaben mit dem Koalitionspartner CDU, betont Saleh. Allerdings legt CDU-Fraktionschef Dirk Stettner besonderen Wert darauf, dass das Gesetz nur Möglichkeiten benennt, also so etwas wie ein Instrumentenkasten sei. Enteignung gehöre jedenfalls nicht dazu, stellt Stettner am Telefon klar. Er ist gerade mit seiner Fraktion auf Klausurtagung in Bayern.
Unbezahlbar und verfassungswidrig, das war es und bleibt es auch. Und was da auch nicht reingehört und wir auch nicht tun werden, es ist ein Mietendeckel, der keine einzige neue Wohnung schafft.
In der Koalition gibt es also durchaus noch Gesprächsbedarf, während man außerhalb des Parlaments nur abwinkt. Lara Eckstein von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die vor mehr als 3 Jahren den erfolgreichen Volksentscheid angestoßen hat, sieht im SPD-Vorstoß für ein Rahmengesetz nur ein Zeitspiel. SPD und CDU würden ja nur ankündigen. Ihre Initiative arbeitet daher an einem Gesetz, das, anders als beim Vorhaben der Koalition, tatsächlich die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne ermöglichen soll. Dafür, so Eckstein, sei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auch bereit, ein zweites Volksbegehren zu starten.
Soweit der Bericht von Jan Menzel. Im Berliner Club Matrix in Friedrichshain, da mussten 9 Menschen in der Nacht zu Donnerstag medizinisch behandelt werden. Der Grund, es gab möglicherweise Spritzenattacken. Die Polizei hat 2 Personen vorläufig festgenommen. RBB24-Reporter KW Koroschny zum Ermittlungsstand.
Der Club Matrix in Friedrichshain am Warschauer Platz. Mehrere Clubbesucher klagen über Unwohlsein. Polizei und Feuerwehr fahren vor, so schildert es der Sprecher der Berliner Polizei, Stefan Petersen-Schümann.
Die Lage war zunächst unübersichtlich, weil etwa 300 bis 400 Personen dort auf der Straße waren. Aber letzten Endes kristallisierten sich 9 Personen raus, die über Verletzungen klagten bzw. Unwohlsein. Und 2 Frauen, gehen davon aus, dass sie möglicherweise mit einem spitzen Gegenstand oder einer Nadel am Arm gestochen worden sein sollen.
Der Verdacht, eine Spritzenattacke, also dass jemand oder mehrere Personen, hauptsächlich Frauen, mit einer Spritze attackiert habe, um eine Substanz einzuführen, ähnlich K.O.-Tropfen. 2 Männer im Alter von 35 und 44 Jahren werden festgenommen.
In dem Zusammenhang sind tatsächlich 2 Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden, noch in der Nähe des Ortes. Das beruhte aufgrund von Zeugen. Angaben, die Männer sollen sich wohl den Frauen genähert haben. Inwiefern dies tatsächlich so war, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Fakt ist, sie hatten jetzt keine derartigen Gegenstände, die solche Verletzungen verursachen können, dabei und sind dann nach den polizeilichen Maßnahmen auch wieder entlassen worden.
In der Vergangenheit hat es immer wieder Berichte über solche Spritzenattacken in anderen Ländern gegeben, etwa in England, Belgien oder Australien. Zuletzt klagten im Juni diesen Jahres 145 Frauen in Frankreich darüber, dass sie bei der Fête de la Musique auf diese Weise attackiert worden sind. Allerdings konnten in den allermeisten Fällen keine Verdächtigen festgestellt werden. Die französische Zeitung Le Monde berichtete zudem, in Frankreich sei in keinem Fall bislang bestätigt worden, dass tatsächlich Drogen injiziert wurden. Die Polizei in Berlin kann bislang ebenfalls weder bestätigen noch ausschließen, dass die Attacken stattgefunden haben. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern derzeit noch an.
Soweit der Bericht vom Reporter KW Koroschi. Eine Woche nach dem letzten großen Sturm sind längst noch nicht alle Schäden hier in Berlin beseitigt. Im Nordwesten der Stadt sowie im Tegeler und auch im Spandauer Forst ist das nachvollziehbar. Dort gab es ja besonders verheerende Schäden, aber auch in der Innenstadt sieht man immer noch entwurzelte Bäume oder herabgestürzte Äste. Warum dauert es eigentlich so lange mit dem Aufräumen? Annette Miersch mit einem Beispiel hier aus Berlin-Charlottenburg.
Mit dem Fuß schiebt Oleg Woloschanewski Äste und vertrocknete Blätter wieder unters rot-weiße Flatterband. Was der Sturm von der Hohen Platane herunterriss, liegt nun noch wüst auf dem Bürgersteig und dem Asphalt der Sohrstraße. Das ist eine kleine Nebenstraße zwischen Kaiserdamm und zentralem Omnibusbahnhof. Ein mächtiger Kronenast hat 2 Autos unter sich begraben, das Blech verbeult, Fenster zersplittert. Anwohner Oleg gehört das linke von den beiden.
Silberne Lexus. Ist total schon.
Warum liegt das hier nach einer Woche immer noch so begraben unter den Ästen?
Ich habe auch solche Fragen zum Ordnungsamt und Straßenverkehr Berlin-Westend oder Charlottenburg gestellt. Und die Dame meint, wir haben sehr viel zu tun nach dem Gewitter. Die Einsätze sollen erstmal die Schienen freimachen und dann die Hauptstraße. Und dann kommt in nächster Woche hochwahrscheinlich ist die Einsatz zum Sorstraße 59a.
Das ist jetzt eine Woche her und nichts passiert. Die Antwort ist die gleiche wie vor einer Woche aus dem Ordnungsstraßen- und Grünflächenamt des Stadtbezirkes. Es ist viel zu tun. Und was ist mit Selbstabräumen der Äste?
Dürfen wir nicht. Versicherung hat uns mitgeteilt, dass die erstmal Feuerwehr oder jemand, wer ist zuständig, die Straße abräumen müssen. Und danach kommt der Sachverständige.
Doch das wird noch dauern. Das Büro des zuständigen Bezirksstadtrates Schroffeneger erklärt zu den Gründen schriftlich, dass der Fachbereich Grünflächen seit letzter Woche ausschließlich mit der Sturmschadenserhebung und Beseitigung beschäftigt sei.
In allen Grünanlagen unseres Bezirkes sind bislang etwa 70 Bäume umgefallen oder mussten gefällt werden. Dazu kommen bislang mindestens 120 Ast- und Kronbrüche. Bei den Straßenbäumen sind bislang mindestens 200 Maßnahmen festgestellt worden, davon 25 Fällungen. Die Kontrollen laufen noch und das tatsächliche Ausmaß wird beim Nachbearbeiten der provisorisch gesicherten Bäume festzustellen sein.
Das Amt habe für die notwendigen Aufräumarbeiten zu wenig Kapazitäten, heißt es weiter. Oleg Woloschanewski hat den Schock nach der Sturmnacht inzwischen überstanden. Er übt sich in Geduld, was sonst?
Na, ich fahre jetzt mit öffentlichem Verkehr.
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf geht davon aus, dass das Aufräumen, Zitat, noch mehrere Wochen andauern wird. Weitere Schäden seien auch im Nachgang des Sturmes zu erwarten, wenn durch Astabbrüche Pilzinfektionen an den Bäumen auftreten oder Schädlinge solche Bäume zusätzlich schwächen.
Soweit der Beitrag von Annette Miersch.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Geschichtsunterricht in der Schule ist oft ungleich spannender, wenn jemand vor der Klasse steht, der die Vergangenheit noch miterlebt hat und ganz lebendig darüber berichten kann. Solche Menschen vermittelt die Berliner Zeitzeugenbörse an die Schulen. Einer dieser Zeitzeugen ist Wolfgang Endler. Auch aus seinem eigenen Erleben heraus hat sich der 79-Jährige für dieses Ehrenamt entschieden.
Ich lese auch historische Studien und Artikel und ähnliches mehr. Aber für mich sind die Dinge, die ich von den Menschen persönlich erfahre, viel eindringlicher.
Der studierte Biologe geht seit 13 Jahren an Berliner Schulen. Heute besucht er das Vico-von-Bülow-Gymnasium in Falkensee. Lehrerin Katja Sandner lädt schon seit einigen Jahren immer wieder Zeitzeugen in den Unterricht ein.
Hallo, schön, dass Sie wieder da sind.
Danke.
Zeitzeugen sind eine unglaubliche Bereicherung für den Geschichtsunterricht, denn keiner kann so authentisch über historische Ereignisse oder auch vergangene politische Systeme berichten als Menschen, die dabei waren.
Die deutsch-deutsche Teilung ist im Geschichtsunterricht der 10. Klasse gerade Thema. Sobald Wolfgang Endler loslegt, sind alle Schüler mucksmäuschenstill. Ein Jahr nach Kriegsende kam Endler zur Welt. Seine Kindheit im zerbombten Berlin war kein Zuckerschlecken.
Zwei Erwachsene, vier Kinder in anderthalb Zimmern. Also sehr intim, schön kuschelig. Muss man nicht so viel heizen. Gemeinsame Toilettenbenutzung mit einer Familie ein Stockwerk drunter.
Die Zeiten werden besser. Erst eine größere Wohnung, dann Einschulung und Konfirmation. Der große Einschnitt kommt 1961. Der Mauerbau reißt die Familie entzwei. Wolfgang Endlers ältester Bruder lebt ohnehin schon in West-Berlin. Seine Schwester schläft ausgerechnet in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 im Westteil der Stadt.
Das war ein schwerer Schlag auch für mich. Es war klar, dass sie nicht zurückkehren wird.
Ein noch größerer Schlag trifft den Berliner 1968 während seiner NVA-Zeit.
Da war auf einmal ein Herr von der Militärstaatsanwaltschaft und ich wusste überhaupt nicht, was der von mir wollte. Der hat dann kurz meinen Spind durchsucht und ja, hier gegen Sie liegt was vor, kommen Sie mal mit.
Wolfgang Endler wird wegen angeblicher Beihilfe zur Republikflucht eines Freundes zu 6 Jahren Haft verurteilt. Knapp 4 Jahre später wird er von der Bundesrepublik freigekauft und landet schließlich in West-Berlin bei seiner Schwester. Seine Geschichte bewegt die Schülerinnen und Schüler. Kein Wunder, dass sie jede Menge Fragen haben. Zehntklässlerin Hanna Ulrich möchte vom Zeitzeugen Folgendes wissen.
Also ob es dort gefährlich war im Gefängnis, ob es da brutal zu sich ging.
Ich habe einmal in meinem Leben mal einen geschlagen, in einer ganz spezifischen Situation. Wenn man hier als Friedenstrauber reinkommt, kommt man als Krokodil wieder raus.
Die zwei Schulstunden vergehen für die Schülerinnen und Schüler wie im Flug.
Im Geschichtsunterricht hört man halt immer nur, wie es gewesen ist, aber man versteht halt nicht die Gefühle und Gedanken, die die Leute haben.
Ich fand vor allem die Geschichten aus dem Gefängnis sehr faszinierend.
Und auch diese ganze Überwachung. Also ich habe mir die nie so vorgestellt, dass sie wirklich so präzise ist und dass man da wirklich so viel mitbekommt.
Also schrecklich. Also ich kann es mir nicht so vorstellen, von meiner Familie getrennt zu sein. Also
das natürlich war jetzt nochmal eine schönere Stunde als so eine normale Geschichtsstunde.
Ein besseres Kompliment kann es für Zeitzeuge Wolfgang Endler gar nicht geben.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.